Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will gerne zugeben heute Abend, dass ich ein wenig den Überblick verloren habe, was denn in Sachen Corona noch gilt oder was auch nicht mehr gilt. Und das, obwohl ich jeden Tag stundenlang lese, was die Politik so sagt, oder vielleicht müsste ich besser formulieren, was die Politik so will. Wenn ich dann jetzt Politik sage, dann kann ich gerne hinzufügen, die Politik ist so vielstimmig, dass sie da nicht immer ganz eindeutig ist. Der eine meint dieses, der andere meint wieder jenes. Dann wird etwas beschlossen und dann gilt es doch nicht. Und das Ganze ist am Ende für mich eine Mischung aus Nichtwissen, aber auch vielleicht Vertrauensverlust. Wir werden zu Beginn der Sendung wieder über Konfusion in Deutschland reden. Und dann haben wir unter anderem noch der Suezkanal, die teuerste Stau der Welt. Und die brutale Gewalt in Myanmar nimmt nicht ab. Und den Blick in den Sport haben wir natürlich auch. Wir beginnen beim Thema Corona. Der Kollege Jürgen König aus Berlin beurteilt das und beobachtet das für uns. Den habe ich jetzt am Telefon. Zunächst einmal dieser Überblick über die Länder. So ganz einfach ist das nicht. Das ist vermutlich die schwierigste Frage heute Abend, oder?
So ist es, Herr zur Heide. Bei den Ländern gibt es erheblichen Ärger, weil einige Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer zum Beispiel in Sachsen oder Markus Söder, die verlangen, dass diese Anfang März ja schon vereinbarte Notbremse auch wirklich konsequent gezogen wird, sozusagen. Das geschieht zum Beispiel in Baden-Württemberg ohne Ausnahmen. Da werden Öffnungsschritte überall zurückgenommen, wo die 7-Tage-Inzidenz an 3 einanderfolgenden Tagen über 100 liegt, so hatte man das ja vereinbart. Dagegen hat Nordrhein-Westfalen statt einer landesweiten Notbremse eine sogenannte Zwei-Varianten-Regelung geführt. Danach können Kommunen mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen zwischen einem Lockdown und einer sogenannten Testoption wählen. Bei letzterer können die Öffnungsregelungen für Kunden oder Besucher mit tagesaktuellem negativen Testergebnis beibehalten werden. Im Bundesland Berlin, anderes Beispiel, kommt die sogenannte Notbremse auch nicht in der Form zum Tragen, wie sie Bund und Länder beschlossen hatten. Die bestehenden Lockerungen bleiben bestehen, werden aber durch neue und verschärfte Regeln, vor allem mit Blick auf die Tests, ergänzt. Und in Mecklenburg-Vorpommern, letztes Beispiel, da werden die Corona-Maßnahmen teilweise verschärft. In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 sollen künftig auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen möglich sein. Also ich kann Ihre Verwirrung, von der Sie eingangs sprachen, sehr gut verstehen. Die Regelungen sind, sagen wir, sehr variantenreich.
Ja, das war jetzt nett formuliert. Dann kommen wir zur Ministerpräsidentenkonferenz, Herr König. Das ist ja der nächste Punkt. Gibt sie nur oder gibt sie nicht? Wir haben in den Nachrichten gehört, was Herr Söder dazu denkt, aber der ist ja dann immer recht eindeutig, aber die Politik ist gelegentlich anders. Also wird es eine geben in dieser Woche? Wie ist da die Diskussionslage?
Also sagen wir mal so, angesichts der Tatsache, dass die Forderungen nach einem harten und bundesweiten Lockdown immer lauter werden, bei den Medizinern gibt es sie schon lange. Gestern hat sich auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in diese Richtung geäußert. Angesichts dessen glaube ich nicht, dass es die nächste Bund-Länder-Runde erst am 12. April geben wird. Für dieses Datum ist sie geplant. Denn für einen bundesweiten harten Lockdown bräuchte man eine neue Runde der Länderchefinnen und Chefs. Für die SPD forderte sie gestern Karl Lauterbach, ihr Gesundheitsexperte, Winfried Kretschmann.
Wobei da immerhin die Frage ist, inwieweit Karl Lauterbach für die SPD redet, oder?
Na gut, er ist ja der Gesundheits- oder einer der Gesundheitsexperten der SPD und er forderte sie, ja, also als Vertreter seiner Partei, würde ich schon sagen. Und eben Winfried Kretschmann, der hat gestern Abend schon angedeutet, für Anfang der Woche, wörtlich zitiert, seien Gespräche zwischen Bund und Ländern in Aussicht gestellt mit der Begründung bei Kretschmann, die Zahlen würden förmlich hochrasen und entsprechend müsste man eben was tun. Andere sind eher zögerlich. Söder haben wir gerade gehört. Der sagt, man braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern einfach die konsequente Umsetzung dieser Notbremse. Aber wie geschildert, genau diese konsequente Umsetzung findet eben nicht statt.
Und die Kanzlerin wird dann heute Abend reden. Ich sage jetzt nicht zum Volk, aber bei Anne Will zumindest versucht sie das, die Menschen zu überzeugen. Was ist da zu erwarten?
Naja, ihr Mea Culpa hat sie ja schon am Mittwoch ausgesprochen. Bei ihrer Regierungserklärung am Donnerstag war sie dann schon wieder kämpferischer. Und das vermutlich wird sie heute entsprechend auch sein. Interessant ist, was Merkels Kanzleramtsminister Helge Braun heute in einem Interview der Bild am Sonntag sagte, nämlich, dass es Lockerungen frühestens zu Pfingsten geben werde, wenn alles gut geht. Helge Braun sagte auch, die dritte Infektionswelle könnte die schlimmste überhaupt werden. Es könnten Corona-Mutationen auftreten, gegen die der Impfstoff oder die Impfstofffee nicht mehr helfen. Er hatte also schon ein heftiges Szenario ausgebreitet. Ich vermute, in enger Absprache mit der Kanzlerin. Entsprechend dürfte das auch die Stoßrichtung Ihres heutigen Auftritts bei Anne Will sein.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Jürgen König zu einigermaßen verwirrenden und verworrenen Aufgabe der Politik in diesen Tagen. Sie haben versucht, Ordnung da reinzubringen. Wir schauen nach Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann ist gerade schon angesprochen worden, der hat eine Menge zu tun in Sachen Pandemie. Ein Zitat von ihm, mir brennt der Kittel, das kann man wohl sagen, das ist in der Tat so, aber auf der anderen Seite hat er noch ein anderes kleines Problem. Er muss eine neue Regierung zusammenkriegen und da ist eben die Frage, er mit seinen 32% kann sich aussuchen nach der Landtagswahl. Er kann auf der einen Seite mit der CDU weiterregieren, aber es kann auch möglicherweise eine Ampel geben. Wie wird das nun passieren? Die Verhandlungen oder zumindest die Sondierungen, die noch keine Verhandlungen sind, sind auf der Zielgeraden. Und was da passiert und passieren wird in den nächsten Tagen, unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms wagt einen Ausblick.
Die Laune wird von Mal zu Mal besser. Aktuell sind die Sozialdemokraten in der Opposition in Baden-Württemberg. SPD-Chef Stoch will seine Partei jetzt gern in eine Ampelkoalition bringen mit der FDP und unter Führung der Grünen. Nach der dritten Sondierungsrunde versprüht Andreas Stoch Optimismus.
Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, das erste Mal mit Grünen und FDP gemeinsam. Es ging intensiv um eine Idee für ein Aufbruchssignal in dem Land.
Vor gut 10 Tagen noch war Funkstille bei der SPD. Nach Gesprächsrunde 1 mit den Grünen ist man schweigend und ernst davongeeilt. Inzwischen scheint die anfangs so ferne Ampelkoalition in Baden-Württemberg realistischer. Die SPD spricht von gemeinsamen Projekten.
Wir sehen es so, dass diese 3 Kräfte auch ihre eigenen Markenkerne zu einem guten Ganzen zusammenbringen können.
Und beim Landeschef der Liberalen in Baden-Württemberg, Michael Theurer, klingt das ganz ähnlich.
Es wird halt deutlich, dass die Kernbotschaften der 3 Parteien damit ja auch die unterschiedlichen Herausforderungen unserer Zeit abdecken. Also die Ökologie, die Ökonomie und die soziale Dimension.
FDP und SPD haben sich am Tag vor der gemeinsamen Runde mit den Grünen getroffen, um schon mal ihre eigenen Gegensätze aus dem Weg zu räumen. Davon gibt es einige. In der Corona-Politik steht die FDP für Öffnungen, die SPD ist eher auf Vorsichtskurs. In der Bildungspolitik will die SPD Gemeinschaftsschulen ausbauen und kostenfreie Kitas. Die FDP steht für Staatsferne und ein dreigliedriges Schulsystem. Eine Einigung trotzdem möglich, sagte FDP-Generalsekretärin Judith Skudelny im Vorfeld der dritten Sondierung.
Wir haben uns überlegt, wie kriegt man strukturell auch Gräben überwunden. Und das ist die Grundvoraussetzung, langfristig erfolgreich Politik zu machen.
Die Grünen sind umworben wie nie in Baden-Württemberg. Auch die nach der Wahl angeschlagene CDU will unbedingt weiter mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann regieren. Der kann sich seine Regierungspartner aussuchen.
Alle sind interessiert, sich konstruktiv an einer Regierung zu beteiligen.
Ob Selbstbewusstsein, Kompromissangebote und verbale Abrüstung, vor allem bei der FDP, aber schon ausreichen, um Kretschmann für eine Ampel zu begeistern?
Die Antwort darauf könnte schon Schlüsse zulassen, darum gibt es keine.
Auch die beiden Landeschefs der Grünen sagen dazu nichts. Im Wahlkampf hatten sie für eine Ampelkoalition geworben und die CDU als Klotz am Bein bezeichnet. Deren schlechtes Wahlergebnis, die Korruptionsaffären und der Wunsch nach personeller Erneuerung lasten schwer auf der Partei.
So, guten Tag.
Viel mehr ist von CDU-Landeschef Thomas Strobel nicht zu hören bei den Sondierungen. Es geht auch um seine politische Zukunft. Anfang der Woche hat sich Strobel nochmal symbolisch Unterstützung geholt für die Verhandlungen von den Kreisverbänden in Baden-Württemberg. Es gibt aber auch den Ruf nach Opposition in der Partei. Bei den Sondierungen wirkt die CDU-Verhandlungsgruppe gespalten. Man kommt und geht getrennt in Grüppchen und schweigt. Klar ist am Ende nur, weitere Sondierungsgespräche wird es erstmal nicht geben, sagt der grüne Kretschmann.
Und wir versuchen vor Ostern die Entscheidung hinzubekommen.
Die Grünen haben genug gehört. Am Mittwoch will man sich nochmal intern beraten und sich dann äußern. FDP und SPD stehen bereit für eine Ampel. Die CDU will auch weiter gern grün-schwarz fortsetzen und verbleibt
voller Hoffnung und Zuversicht.
Soweit der Bericht von Katharina Thoms. Wir blicken jetzt in die Schweiz. Dort hat es heute eine Volksabstimmung gegeben, eine ganz besondere. Ein kleiner Ort, genau Moutier, hat entschieden oder musste entscheiden, bleiben wir im Kanton Bern oder wechseln wir rüber nach Jura. Das hat was mit Sprache, das hat was mit Historie zu tun. Das alles wird uns der Kollege Dietrich Karl Meurer gleich schildern. Allerdings, das Ergebnis sollte eigentlich längst vorliegen, dann hätten wir von Herrn Meurer den Bericht mit dem Ergebnis. Er konnte das nicht bringen, weil gerade vor wenigen Minuten das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Und es heißt, 2114 Menschen haben Ja gesagt, wir wollen wechseln zum Jura. Und das sind deutlich mehr als jene, die in Bern bleiben wollten. Das waren nämlich nur 1140. Das ist jetzt das Ergebnis. Warum das so weit gekommen ist, das weiß der Kollege. Bitteschön.
Das 8000 Einwohner Industriestädtchen Moutier, auf Deutsch Münster, gilt als die zerstrittenste Gemeinde der Schweiz. Moutier liegt westlich der Linie Bern-Basel im Juragebirge, direkt an der Grenze der Kantone Bern und Jura. Der Ort gehört zum überwiegend deutschsprachigen protestantischen Kanton Bern. Ein Teil der Bevölkerung will aber, dass Moutier zum französischsprachigen katholischen Nachbarkanton wechselt. Mehrmals schon wurde darüber abgestimmt, zuletzt 2017. Auf die Frage, wollen Sie, dass die Gemeinde Moutier dem Kanton Jura beitritt, antwortete die Mehrheit von 51,72% ja. Der Jubel war groß im pro-jurassischen Lager, aber die Abstimmung wurde annulliert. Unter anderem bestand der Verdacht, dass auch Bürgerinnen und Bürger mit abgestimmt hatten, die nur fiktiv in Moutier wohnten. Seit Jahrzehnten streiten Berntreue und Separatisten teils erbittert um die Kantonszugehörigkeit. In den 70er Jahren kam es gar zu gewalttätigen Unruhen. Die Journalistin Sabine Gorschy hat für die Sendereihe Zeitblende des Schweizer Radios SRF ein Feature über den Konflikt produziert, der, so erzählt sie, eine Reihe von Gründen hat.
Es hat viel mit der Vergangenheit zu tun, mit der Geschichte, dass der Kanton Bern von einigen immer als ein bisschen als Besatzungsmacht wahrgenommen wurde. Es hat mit der Sprache zu tun und vielleicht hat es auch etwas mit der Religion zu tun und sicher mit Identität.
Zudem wäre das im Kanton Bern eher unbedeutende Städtchen, im Kanton Jura die zweitgrößte Stadt. Die Lager der Befürworter und Gegner eines Kantonswechsels sind in etwa gleich groß. Nicht zuletzt deshalb wurde in den letzten Wochen vor der Abstimmung intensiv, klinkenputzend um Stimmen gekämpft. Doch die Meinungen stehen seit langem fest. Das verdeutlicht eine Straßenumfrage des Schweizer Radios. Pro Jura, weil es unser Land ist. Wir sprechen Französisch und dann ist es doch logisch. Moutier ist nicht allein und arbeitet mit Nachbargemeinden zusammen und sollte daher im Kanton Bern bleiben. Ich stimme mit meinem Herzen pro Jura, ganz einfach. Nach der Pleite beim letzten Mal soll nun nichts schiefgehen. Der Bund, also die Schweizer Regierung, sichert die kommunale Abstimmung daher mit nie dagewesenem Aufwand, erklärt SRF-Reporterin Sabine Gorschy.
Der Bund, der hat zum Beispiel Stimmzettel gemacht mit einem Wasserzeichen drauf. Das habe ich noch nie gesehen bei einer Gemeindeabstimmung in der Schweiz. Und es hat Wahlbeobachter in Moutier vor Ort und Beamte des Bundes bringen die Stimmzettel auch bestimmten Personen persönlich vorbei. Zum Beispiel in Altersheime oder Personen mit einem Beistand.
Ob wie erhofft die Abstimmung den langen Streit in Moutier beenden wird, ist ungewiss. Es dürfte auch davon abhängen, wie deutlich das Ergebnis ausfällt.
Also das Ergebnis habe ich Ihnen genannt, das haben wir jetzt nicht mehr geschafft rauszuschneiden. Es ist da weg von Bern hin zu Jura. Wir gehen jetzt in den Suezkanal und das ist im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es dort keine Bewegung, wie ich gesagt habe, die teuerste Staustelle der Welt. Der gigantische Tanker mit 20.000 Containern liegt da immer noch fest und 360 weitere Boote warten mit allen möglichen Gütern bis hin zu 130.000 Schafen, habe ich gelesen, die da gerade nicht weiterkommen. Die Kräfte versuchen es fieberhaft, aber es bleibt schwierig. Tino Spanne.
Es ist eine Mammutaufgabe, den Containerriesen zu befreien. Um die Maße der Ever Given mal etwas greifbar zu machen, der Frachter hat eine Länge von etwa 4 Fußballfeldern und bringt, mit Ladung, so viel Gewicht auf die Waage wie 9 Berliner Fernsehtürme. Ein Koloss, der da aktuell im ägyptischen Niemandsland festhängt. Nur, wie lange noch? Osama Rabie, Vorsitzender der Betreibergesellschaft des Suezkanals, bei einer Pressekonferenz. Es ist schwierig, genau zu sagen, wann das Problem gelöst ist, denn das Schiff ist riesig, hat eine schwere Ladung und der Wasserstand ist niedrig. Er ist umringt von Mikros und Kameras. Alle Welt schaut gerade auf den Suezkanal. Mehrere Länder haben bereits ihre Unterstützung angeboten. Auch die USA haben sich bereit erklärt, Spezialgerät in die Region zu schicken. Derzeit entfernen Schwimmbagger Sand unter dem Frachter, während Schlepper versuchen, das Schiff in die richtige Lage zu schieben. Ich verspreche Ihnen, dass wir rund um die Uhr daran arbeiten, das Problem zu lösen. Der Kanal wird offen bleiben, bis alle Schiffe durch sind. Wenn die Schwimmbagger und Schlepper keinen Erfolg haben, dann müsse man einen Schritt weiter gehen, sagt Osama Rabie, Vorsitzender der Betreibergesellschaft des Suezkanals. Das Entlasten des Schiffs wäre die dritte Phase der Bergung, die wir hoffentlich nicht erreichen werden. Aber wenn es nicht anders geht, dann würden leere Containerschiffe mit Kränen kommen, um das Schiff zu entlasten. Unterdessen hofft die niederländische Bergungsfirma, das festsitzende Schiff bis zum Wochenbeginn wieder frei zu bekommen. Laut dem Firmenchef Peter Berdowski seien die Voraussetzungen dafür stärkere Schlepper, erfolgreiche Baggerarbeiten und die Flut. Die könnte am Montag aufgrund des Vollmonds besonders stark ausfallen und den Bergungskräften vielleicht in die Karten spielen.
Das war der Bericht von Thilo Spanel. Wir schauen jetzt nach Myanmar und die Berichte, die von dort kommen, sind mit einem Wort nur entsetzlich. Die Militärs metzeln, es hat alleine gestern mindestens 107 Tote gegeben, das heißt auf Deutsch, die Militärs schießen auf Demonstranten und sie erschießen die Menschen wahllos. So etwas hat es lange, lange nicht gegeben. Die Proteste, das ist die andere Seite, laufen allerdings weiter. Unsere Kollegin Lena Bodewein hat die traurigen Ereignisse zusammengefasst.
Massenmord. So bezeichnet der UN-Sonderberichterstatter Tom Andrews das, was das Militär in Myanmar tut. Am gestrigen offiziellen Feiertag der Streitkräfte haben Soldaten und Polizisten mindestens 114 Menschen getötet, darunter kleine Kinder, Fünfjährige, Teenager, Jugendliche. Die Menschen haben nicht mehr Angst durch das Morden. Die Trauer, die Verluste und der Ärger in ihnen, der bringt sie auf die Straße. Wir können nichts anderes tun, als unbewaffnet auf die Straße zu gehen und für die Demokratie zu demonstrieren. Erzählt die Mitarbeiterin des ARD-Hörfunks in Myanmar heute. Ein Video aus Myitkyina im Norden des Landes zeigt, wie Soldaten und Polizisten auf Demonstranten zielen. Die eine Seite schwer bewaffnet, hinter Schutzschilden und mit festen Stiefeln. Die andere Seite mit Flipflops, kurzen Hosen, mit Steinen in der Hand. Wenn einer der Demonstranten mal einen Bauhelm trägt oder eine Schutzweste, dann ist das schon viel. Oft müssen sie Verletzte tragen. Die Bilder, wie sie gemeinsam einen Menschen über die Straße schleppen und das Blut seine Spur im Staub zieht, sind schwer zu verdauen. Währenddessen beschwört General Min Aung Hlaing während der Armeefeierlichkeiten den Willen des Militärs, allen Menschen in Myanmar die Hand zu reichen und sie zu schützen. Und er will diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern stärken, um ein friedliches und entwickeltes Myanmar zu bauen. Russland und China hatten Vertreter geschickt und wurden zum Dank als wahre Freunde bezeichnet. Ein friedliches Myanmar. Sie schießen uns ab wie Hühnchen, so beschreibt es ein Demonstrant. Wie Pfauengeflügel, so heißt es in einem Protestlied von 1988. Der Pfau als Symbol der Revolution gegen das Militärregime. Wenn es für unser Land ist, dann sind wir bereit, unser Leben zu opfern, während das Blut aus uns fließt, singen sie bei einer Beerdigung. Denn am heutigen Sonntag gab es wenige Proteste, dafür viele Bestattungen. In Mor Lam Yin wird ein 11-jähriges Mädchen zu Grabe getragen, das gestern von Soldaten getötet wurde. Es ist eine wichtige Zeit, um geeint zusammenzustehen. Wir schreiben unsere neue Geschichte mit Blut. Wir schließen einen Pakt mit Blut, so singen sie. Im Vielvölkerstaat Myanmar gab es nie richtige Einheit. Viele ethnische Minderheiten führten oder führen einen Kampf für ihre Unabhängigkeit. Viele haben bewaffnete Einheiten. Sie, die Armee und die abgesetzte Regierung standen immer in verschiedenen Lagern. Aber jetzt bombardiert die Armee Dörfer, in denen die Karen, die Kachin oder die Rakhine leben. Und damit bringt sie die ethnischen Gruppierungen gegen sich auf und auf die Seite der Demonstranten.
Although some people are still hoping for the international community to help.
Manche Menschen hoffen noch darauf, dass die internationale Gemeinschaft dem Land hilft. Aber inzwischen setzen sie mehr Hoffnung auf eine vereinte Armee der ethnischen Minderheiten. Doch ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Während die Menschen noch ihre Liebsten begraben, machen sie sich für den nächsten Protest bereit. Wir kämpfen diesen Kampf bis zum Ende, um Frieden und Freiheit zu erlangen.
Ein dramatischer Appell aus Myanmar, der Menschen dort, die verzweifelt sind und die erschossen werden. Zum Schluss haben wir jetzt, bevor wir zum Sport kommen, einen Geburtstag. 85 wird er heute. Ein Literat mit Leidenschaft und politischen Ambitionen, muss man hinzufügen. Mario Vargas Llosa, er wird heute 85. Im Jahre 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Und der Mann, der in Peru geboren wurde, dort auch kandidiert hat, besitzt auch die spanische Staatsbürgerschaft, lebt inzwischen in Madrid. Reinhard Spiegelhauer gratuliert.
Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das ist die Haltung, die sich durch Vargas Llosas Leben und Werk zieht, bis heute. Und natürlich auch nicht von der Corona-Krise. Mag sein, dass die Welt danach nicht mehr aussehen wird wie zuvor, aber Abstand halten, Social Distancing, das sei jedenfalls für spanisch- oder lateinamerikanisch geprägte Gesellschaften keine Option auf Dauer. Ein Leben ohne Umarmungen, Wangenküsse, Rückenklopfen, unvorstellbar, so der Schriftsteller im vergangenen Herbst beim Berliner Literaturfestival. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wieder gegenseitig berühren können, denn so drücken wir Mitgefühl, Zuneigung und Nähe aus. Die Corona-Krise ist für Llosa aber noch lange nicht reif als literarischer Stoff. Er arbeitet stattdessen an einem Roman über Benito Pérez Galdós, der vielen als spanischer Balzac oder Dickens gilt. Irgendwann mit dem Schreiben aufzuhören, für den gebürtigen Peruaner keine Option. Das machte er schon klar, als er vor gut 10 Jahren den Literaturnobelpreis zuerkannt bekam. Ich bin sehr glücklich darüber, aber das wird mich in keiner Weise in eine Art Statue verwandeln. Ich bleibe ein lebendiger Schriftsteller voller Hoffnungen, Sehnsüchte, Pläne.
Voy a seguir siendo un escritor vivo.
Immer wieder wurde Vargas Llosa als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt, ging dann aber leer aus. Es sei für ihn deshalb eine Überraschung gewesen, als er ihn 2010 dann doch bekommen habe, sagte er damals in einem Interview. Den Preis habe irgendwie auch die spanische Sprache gewonnen, sagt er. Eine schöne, kraftvolle, vielfältige Sprache von Weltbedeutung. Hoffnungen, Sehnsüchte, Pläne. Nicht nur Themen seines literarischen Werkes. Vargas Llosa hat sich früh und immer wieder nicht nur politisch zu Wort gemeldet, sondern auch aktiv in der Politik betätigt. Anders als viele seiner lateinamerikanischen Schriftstellerkollegen hat er sich aber früh von linksgerichteten Ideen verabschiedet. 1987 war er Mitbegründer der liberal-konservativen Bewegung Movimiento Libertad und trat später sogar als Präsidentschaftskandidat in Peru an. Zu viel Armut, zu viel Hunger, zu viel Ignoranz gebe es in seiner Heimat, so Llosa damals bei einer Wahlkampfveranstaltung. Aber er verlor gegen den von der Linken unterstützten Alberto Fujimori und der drohte später sogar damit, ihm die peruanische Staatsangehörigkeit zu entziehen. Ausgerechnet der langjährige sozialistische Ministerpräsident Spaniens, Pedro González, sorgte daraufhin dafür, dass Llosa die spanische Staatsangehörigkeit bekam. Madrid und Spanien war da schon zu seinem Lebensmittelpunkt geworden, auch wenn sich ein großer Teil seines Werkes mit undemokratischen Systemen und Gesellschaftsordnungen in Lateinamerika beschäftigt. In Spanien hat der Peruaner zuletzt für Aufsehen gesorgt, als er 2017 öffentlich gegen die Separatismusbewegung in Katalonien Stellung bezog. Bei der Regionalwahl unterstützte er die spanientreue Ciudadanos-Partei. Putschisten nannte er führende Politiker der Separatisten. Die wollen 500 Jahre Geschichte zurück ins Mittelalter drehen, wetterte der Schriftsteller bei einer Massenkundgebung. Um einen Putsch dreht sich auch Vargas aktueller Roman »Harte Jahre«. Nach 1954 führte dieser Putsch Guatemala in einen 40-jährigen Bürgerkrieg. Das Buch ist in Lateinamerika nach seinem Erscheinen 2019 gefeiert worden, auch weil die Geschichte stellvertretend steht für andere gescheiterte Entwicklungen in der Region. Obwohl, vielleicht auch weil er politisch spaltet, ist der Literaturnobelpreisträger in der spanischsprachigen Welt bis heute als Kommentator hoch angesehen.
Soweit der Bericht von Reinhard Spiegelhauer. 18.35 Uhr, das ist bei uns am Sonntag natürlich wie immer Zeit für den Blick in die Welt des Sports. Der Kollege Raphael Späth sitzt nicht hier bei mir. Pandemie beginnt in einem anderen Studio und natürlich hat er Fußball. Bitte schön, Raphael.
Genau, heute steht nämlich das zweite Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in Katar an, für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Am Donnerstag gab es ja ein souveränes 3:0 zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Island. Der Start ins neue Länderspieljahr also geglückt. Heute Abend trifft die deutsche Mannschaft dann in Bukarest auf Rumänien. Philipp Weiskirch blickt auf die Partie voraus.
Dieses Spiel gegen Rumänien wird ein ganz anderes. Während sich die Isländer zuletzt fast komplett auf Defensive und Schadensbegrenzung konzentrierten, kommt laut Bundestrainer Joachim Löw jetzt eine Mannschaft mit deutlich mehr Qualitäten in der Offensive.
Weil sie einfach auch technisch sehr versierte Spieler haben. Sie haben in den letzten 4 Spielen 12 Tore erzielt. Also das zeigt, dass diese Mannschaft viel, viel offensiver agiert. Und wir da auch gerade in unserer Defensive nochmal vor ganz andere Herausforderungen gestellt sind.
Trotzdem, die DFB-Elf ist klarer Favorit. Sie will den nächsten souveränen Sieg in der WM-Qualifikation und das wieder mit Joshua Kimmich in der Schaltstelle des deutschen Spiels.
Klar fühle ich mich persönlich am wohlsten im Mittelfeld, weil ich da der Meinung bin, dass ich da am besten meine Stärken ins Spiel bringen kann, der Mannschaft da weiterhelfen kann. Trotzdem habe ich auch schon gezeigt, dass ich das auch als Rechtsverteidiger kann. Aber die Entscheidung liegt nicht bei mir, sondern beim Bundestrainer.
Und der sah zuletzt gegen Island eben auch, dass das mit Kimmich im Mittelfeld sehr gut klappte, flankiert von Ilkay Gündoğan und Leon Goretzka. Und eigentlich sollen die drei heute Abend im Nationalstadion von Bukarest wieder ran, aber der Einsatz des angeschlagenen Goretzka wackelt.
Optionen, wenn Goretzka nicht spielen kann, Florian Neuhaus oder Musiala auf dieser Position. Eine Möglichkeit wäre auch, Serge Gnabry ein bisschen zurückzuziehen und dann den Timo Werner vorne rein. Das sind mehrere Möglichkeiten, die es gibt.
Dafür gibt es nach dem Abpfiff einen klaren Plan. Das Team fliegt noch in der Nacht zurück nach Deutschland, will wegen Corona die Auslandsreise so kurz wie möglich halten. Geplante Ankunft im Quartier in Düsseldorf gegen 4 Uhr am Montagmorgen.
Und Anpfiff in Bukarest ist dann heute Abend um 20.45 Uhr. Die Saison der Skispringer und Skispringerinnen ist heute zu Ende gegangen. Der Skiflug-Weltcup in Planica wurde in dieser Woche ja von einem heftigen Sturz des Norwegers Daniel André Tande überschattet, der nach Informationen des norwegischen Verbandes heute aus dem künstlichen Koma geholt werden soll. Aus sportlicher Sicht lief das Wochenende aber sehr erfolgreich für die deutsche Mannschaft. Heute gab es zum Saisonabschluss noch einmal einen Sieg für Karl Geiger, den Martin Thiel beobachtet hat.
Viele Wolken, wenig Wind, weite Flüge. Planica präsentierte sich zum Saisonabschluss versöhnlich und ein Karl Geiger in Topform. Der Oberstdorfer, der im Dezember an gleicher Stelle Skiflug-Weltmeister wurde und danach zu 5 weiteren WM-Medaillen flog, schnappte sich auch den letzten Tagessieg vor dem Japaner Ryoyo Kobayashi und damit die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger des Winters. 231 und 232,5 Meter weit gingen seine Flüge ins Glück.
Ja, echt irre. Also, das war ein unglaubliches Wochenende jetzt noch und dass ich sogar die Kugel für den Skiflug-Gesamtweltcup gewinnen kann. Das ist unfassbar und ich bin mega glücklich, dass die Saison jetzt so abgeschlossen ist. Und ja, jetzt freue ich mich aber dann auf ein paar ruhigere Tage.
Ähnlich geht es Teamkamerad Markus Eisenbichler. Auch er sammelte WM-Medaillen, wurde Zweiter im Gesamtweltcup hinter dem Norweger Kranerüd und sprang zum Abschluss trotz einer Knieverletzung noch einmal auf Platz 3.
Ich bin sehr glücklich über die ganze Saison. 4 Medaillen gemacht, im Gesamtweltcup Zweiter geworden, jetzt im Skiflug-Weltcup auch noch Dritter geworden. Also ich bin rundum zufrieden und habe mir jetzt, glaube ich, eine kleine Pause verdient.
Nicht zu vergessen, dass Geiger und Eisenbichler auch noch das Teamfliegen gemeinsam mit Pius Paschke und Konstantin Schmid gewinnen konnten, das am Vortag wegen stürmischer Windböen abgebrochen werden musste. Der Skisprung-Winter der Frauen geht ohne einen Podestplatz für die deutschen Athletinnen zu Ende. Im letzten Wettkampf der Saison wurde Katharina Althaus als beste deutsche Zehnte. Die Österreicherin Marita Kramer dagegen flog zum 4. Sieg im 4. Wettkampf und gewann souverän die russische Bluebird-Tour. Den Gesamtweltcup schnappte sich die Slowenin Nika Krishna, die Dritte wurde. Im Teamwettbewerb, der aufgrund des starken Windes von Samstag auf Sonntag verschoben wurde, war das DSV-Team zuvor nach einem gewerteten Durchgang auf Rang 3 gelandet.
Und der Sieg ging dort an das Team aus Österreich. Die Skisprungsaison ist heute also zu Ende gegangen. Die Formel-1-Saison hat heute begonnen mit dem Rennen in Bahrain. Kurz vor Schluss führt Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes vor Max Verstappen im Red Bull und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Den Ausgang des Rennens gibt es dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Und Ergebnisse aus der Basketball-Bundesliga gibt es aber jetzt schon. Braunschweig besiegt Frankfurt mit 80:68. Bonn schlägt Würzburg mit 83:73. Und Alba Berlin klettert durch ein 93:82 gegen den mitteldeutschen BC zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz 2.
Dankeschön, das war der Kollege Raphael Späth und das waren Sie, unsere Informationen am Abend. Wir halten Sie natürlich hier im Deutschlandfunk auf dem Laufenden. Jetzt folgt der Hintergrund, das ist ein Rückblick auf den Vietnamkrieg und das Massaker von My Lai und seine Folgen. Und heute Abend um 23.05 Uhr ist dann der Kollege für Sie da mit allen weiteren Aktualitäten. Mein Name ist Jürgen Zuhaide, ich wünsche Ihnen wie immer noch ein angenehmes Restwochenende.